Benoit B. Mandelbrot und Richard Hudson. Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin. Wer schon einmal mit drohendem Schwindel und wachsender Faszination eine Zoom-Animation des Apfelmännchens betrachtet hat, der kennt wahrscheinlich auch den wissenschaftlichen Namen dieses mathematischen Modells, die Mandelbrot-Menge. Neben einem psychedelischen Hingucker lieferte Benoit B. Mandelbrot mit seiner Erfindung der fraktalen Geometrie bahnbrechende Erkenntnisse, um unsere Umwelt mathematisch zu beschreiben. Doch keine Angst vor abstrakten mathematischen Theorien. In diesen Blinks zu Fraktale und Finanzen erfährst du, wie sich Mandelbrots Leitsätze ganz konkret auf die heutigen Finanzmärkte anwenden lassen. Während althergebrachte Finanztheorien oft zu sehr vereinfachen, lernst du, wie sich wirtschaftliche Zusammenhänge anders analysieren lassen, um so bei Investitionen bessere Vorhersagen zu treffen. Blink Nummer 1. Menschen handeln viel irrationaler, als herkömmliche Finanztheorien annehmen. John Stuart Mill war einer der Gründungsväter der modernen Wirtschaftstheorie. Er erfand das Konzept des Homo economicus, ein rationales Wesen, das nur daran interessiert ist, den größtmöglichen Gewinn zu erwirtschaften und dazu immer die besten Entscheidungen trifft. Eiskalt kauft und verkauft er alles, wie es ihm gerade geboten erscheint. So entstehen durch seine Handlungen Preise und Märkte. Seit seiner Geburt im 19. Jahrhundert hat der Homo economicus eine erstaunliche Karriere hingelegt. Er wurde zu einer der Grundüberzeugungen aller wirtschaftlichen Theorien. So geht die bekannte Chicagoer Schule davon aus, dass alle individuellen Investierenden immer die gleiche Entscheidung treffen werden, wenn ihnen die gleichen Informationen zur Verfügung stehen, nämlich diejenige, die ihnen am meisten Profit verspricht. Der Homo economicus hat nur ein Problem. Es gibt ihn gar nicht. Er ist ein theoretisches Konstrukt, das vielleicht einige Marktmechanismen erklären kann, aber bei anderen völlig versagt. Denn die am Markt Teilnehmenden sind Menschen und Menschen handeln dabei viel irrationaler als lange Zeit angenommen. Anhand eines einfachen Experiments wurde das deutlich. Eine Gruppe Versuchsteilnehmender stand vor der Wahl. Entweder bekämen sie $100 auf die Hand oder sie könnten eine Münze werfen. Bei Kopf würden sie $200 gewinnen, bei Zahl gar nichts. Die meisten Teilnehmenden entschieden sich für die $100, da sie so den Gewinn sicher hatten. Doch sobald die Forschenden die Fragestellung umgekehrt formulierten, passierte etwas Interessantes. Als die Personen nun gefragt wurden, ob sie entweder sofort $100 zahlen möchten oder lieber eine Münze werfen würden, bei der sie entweder nichts oder $200 zahlen müssten, entschieden sich die meisten dafür zu zocken. Rational betrachtet ist es auch bei der zweiten Möglichkeit sicherer, die $100 zu zahlen. Offensichtlich handelten die Teilnehmenden also nicht rational, denn die Angst vor dem Verlust und die Aussicht auf Schuldenfreiheit hatte ihnen ihre logische Denkfähigkeit vernebelt. Das ist nur menschlich. Hierin liegt also eine der größten Schwachstellen unserer klassischen Wirtschaftstheorie. Sie geht davon aus, dass wir nicht wie Menschen handeln, sondern wie Maschinen. Blink Nummer 2. Entgegen der klassischen Finanztheorie folgen nicht alle Investoren der gleichen Strategie. Menschen treffen oft keine rein logischen Entscheidungen und handeln gern irrational. Dies bedeutet, dass vereinfachende Modelle oft zu kurz greifen. So gibt es einige wichtige Unterschiede zwischen Investoren, die die klassische Finanztheorie vollkommen ignoriert. Ein Unterschied sind die verschiedenen Zeithorizonte. Die orthodoxe Theorie geht davon aus, dass jeder Mensch seinen Profit maximieren will. Ob dieser Mensch vielleicht Krebs hat und in den nächsten 3 Jahren sterben wird oder gesund und munter in den besten Jahren mit einer Schar Kinder lebt, ist der Theorie an dieser Stelle vollkommen egal. Dabei ist es offensichtlich, dass diese beiden Typen unterschiedliche Investitionsentscheidungen treffen werden. Die gesunde Person wird darauf achten, ihr Vermögen mit möglichst großer Sicherheit anzulegen, sodass später auch ihre Kinder noch davon leben können. Dafür investiert sie gern etwas mehr und verzichtet einige Jahre auf ihre Dividende. Die kranke Person hingegen neigt vermutlich eher zu riskanten Spekulationen, die ihr schnellen Gewinn versprechen. Eine solche Unterscheidung verschiedener Typen findet in der klassischen Wirtschaftstheorie keine Beachtung. Zwar beruhen alle wissenschaftlichen Theorien auf Vereinfachungen und Verallgemeinerungen, was durchaus nützlich ist, werden die Dinge jedoch zu sehr verallgemeinert, kann dies gemeinsam mit anderen Ungenauigkeiten zu falschen Annahmen über zukünftiges Marktverhalten und damit zu falschen Investitionsentscheidungen führen. Blink Nummer 3. Preise sind viel instabiler, als wir denken. Eine weitere falsche Annahme der klassischen Wirtschaftstheorie ist, dass Preise nicht springen, sondern gleiten. Sie nimmt an, dass Preisschwankungen einer Normalverteilung entsprechen. Meist bleiben die Preise gleich, manchmal steigen oder fallen sie ein bisschen und ziemlich selten steigen oder fallen sie extrem. Die Normalverteilung wird nach ihrem Entdecker auch Gauss-Glocke genannt, da sie auf einem Koordinatensystem aussieht wie eine Kirchturmglocke. Und es stimmt tatsächlich, dass sich viele natürliche Phänomene mit ihr beschreiben lassen. So entspricht die Verteilung der Körpergrößen zum Beispiel ziemlich genau der Normalverteilung. Die meisten amerikanischen Männer sind ungefähr 1,78 Meter groß. 95% der Amerikaner sind zwischen 1,67 Meter und 1,99 Meter groß. Je weiter sich die Werte vom Durchschnittswert entfernen, desto seltener kommen sie vor. Leider trifft dies nicht auf Preisschwankungen zu. Denn sie sind kein Naturereignis, das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt, sondern menschengemacht und damit anfällig für irrationales Verhalten. Ein überraschend einfacher Grund dafür sind Rundungen. Dadurch, dass an der Börse die Preise oft nicht bis zur letzten Nachkommastelle notiert werden, ergeben sich kleine Unregelmäßigkeiten, die den einzelnen Investor nicht besonders interessieren, den Stückpreis jedoch stark springen lassen. Ein weiterer Grund für Preissprünge ist ein Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage. Durch diese beiden Faktoren pendelt sich zwar nach und nach ein vernünftiger Preis ein, doch bei bestimmten Ereignissen kann dieses Gleichgewicht schnell aus den Fugen geraten. Wenn ein neues Medikament auf dem Markt zugelassen wird, schießen die Aktien der betreffenden Pharmaunternehmen regelmäßig in die Höhe, und zwar unverhältnismäßig. Dabei klettern sie nicht etwa von $5,50 auf $5,51 und dann auf $5,52. Vielmehr wird eine Aktie in einer Sekunde für $5 verkauft und in der nächsten für $6. Solche Preissprünge haben mit der glatten Glockenkurve nicht mehr viel zu tun. Und daher fällt es der klassischen Wirtschaftstheorie auch schwer, sie zu erklären. Meistens werden sie deshalb schlicht als kuriose Ausnahmen abgeschrieben. Blink Nummer 4. Die konventionelle Finanztheorie verkennt, dass Preisschwankungen sich gegenseitig beeinflussen. Die klassischen Wirtschaftstheorien haben noch eine weitere auffällige Schwachstelle. Sie geht auf den französischen Mathematiker Louis Bachelier zurück. Dieser entwickelte in seiner Doktorarbeit im Jahr 1900 ein stochastisches Modell der Spekulationen an der Pariser Börse. Seine Professoren waren nicht gerade begeistert, plötzlich so ein praxisnahes Thema bearbeiten zu müssen, doch es zeigte sich, dass Bachelier einen guten Instinkt gehabt hatte. Sein Modell wurde zu einer der wichtigsten Grundlagen der modernen Finanztheorie. In seiner Untersuchung stellte er fest, dass Preise sich zufällig nach oben oder unten bewegen und dass jede Preisänderung unabhängig von der vorhergehenden stattfindet. Er war der Meinung, dass sich zukünftige Preisschwankungen schlicht nicht vorhersagen lassen, denn sie sind genauso zufällig wie das Ergebnis, wenn wir eine Münze werfen. Damals war das eine logische Erkenntnis und sie wurde von der Wirtschaftstheorie zu Recht freudig akzeptiert. Die Faktoren, die bei Preisschwankungen eine Rolle spielen, sind nämlich so vielfältig und komplex, dass einem das Ganze durchaus wie purer Zufall vorkommen kann. Doch mittlerweile gibt es eine Reihe von Studien, die das Gegenteil belegen. So fand der Wirtschaftswissenschaftler Campbell Harvey heraus, dass Preise bestimmten Trends folgen. Wenn ein Preis im letzten Monat gestiegen ist, dann ist es etwas wahrscheinlicher, dass er auch im darauffolgenden Monat steigt. Doch wenn wir die Zeitspanne vergrößern, dann dreht sich dieser Zusammenhang um. Eine Aktie, die in den letzten 5 Jahren teurer geworden ist, wird in den nächsten 5 Jahren mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder im Preis fallen. Zwar sind diese Trends bei Preisschwankungen sehr komplex und schwer zu beschreiben, trotzdem gibt es sie. Und die klassische Wirtschaftstheorie ignoriert sie gänzlich. Blink Nummer 5. Eine funktionierende Theorie der Finanzen muss Rauheit beschreiben können. Mit den irrationalen Entscheidungen der Investoren, den instabilen Preisen sowie den Schwankungen, die sich gegenseitig beeinflussen, haben wir schon einige Probleme der klassischen Finanztheorie kennengelernt. All diese Aspekte haben etwas gemeinsam. Sie lassen sich in keine ordentliche Normalverteilung pressen. Die Daten aus diesen Phänomenen sind rau und unregelmäßig. Daher kann die klassische Theorie sie gezwungenermaßen nur als zufällige Ausreißer aus der Glockenkurve behandeln. Doch in Wirklichkeit sind solche extremen Werte keine Ausnahme, sondern Teil einer Struktur, die mit geraden Graphen und symmetrischen Kurven nicht erfasst werden kann. Es braucht eine andere Theorie, um solche Phänomene zu beschreiben. Und dazu eignet sich die fraktale Geometrie ganz hervorragend. Das Wort Fraktal kommt aus dem Lateinischen und bedeutete ursprünglich gebrochen. Das Besondere an Fraktalen ist ihre ganz einzigartige Regelmäßigkeit. Sie sind nämlich selbstähnlich. Das bedeutet, dass sich ihre Struktur in verschiedenen Dimensionen immer wieder wiederholt. Als ob wir einen Brokkoli genau betrachten und feststellen, dass er sich aus lauter kleinen Brokkolis zusammensetzt, die wiederum aus noch viel kleineren Brokkolis bestehen. Mittlerweile wurden Fraktale beispielsweise auch im Strömungskanal nachgewiesen. Wenn dort die Windgeschwindigkeit erhöht wird, wechseln sich relativ ruhige Phasen mit rauen Turbulenzen ab, die plötzliche Strudel- und Fallwinde zur Folge haben. Forschende hielten dies zunächst für einen Zufall. Aber mittlerweile wissen wir, dass es sich dabei um fraktale Strukturen handelt. Genau das Gleiche passiert auf den Finanzmärkten. Wenn wir uns Preisschwankungen ansehen, stellen wir fest, dass sie fraktale Formen haben. Daher sollte eine gültige Finanztheorie auf einem mathematischen Modell basieren, das Fraktale berechnen kann. Blink Nummer 6. Die Preisschwankungen von Baumwolle sind ein fraktales Phänomen. 1961 war der Harvard-Professor Hendrik Huthacker ziemlich frustriert. Er hatte schon seit einiger Zeit die Preisschwankungen von Baumwolle an der New Yorker Börse untersucht. Doch wie er es auch drehte und wendete, sie passten einfach nicht in Bacheliers Zufallsmodell. Der Grund dafür war, dass auch die Preisschwankungen von Baumwolle auf rauen Daten basierten. Sie erschienen unregelmäßig und es gab ständige Sprünge, die viel zu groß für eine Normalverteilung waren. Außerdem veränderten sich nicht nur die Preise, sondern auch das Ausmaß der Preisschwankungen selbst fiel sehr unterschiedlich aus. Solche rauen Daten lassen sich mit klassischen mathematischen Modellen nicht erklären. Die fraktale Geometrie hingegen kennt Formeln, die derartige Zusammenhänge beschreiben können. Dabei handelt es sich um sogenannte Potenzgesetze, welche von der Größe eines Erdbebens bis hin zur Einkommensverteilung fast alles beschreiben können. Die Potenzgesetze haben eine wichtige Eigenschaft. Sie sind skaleninvariant. Das bedeutet, dass sie immer gleich aussehen, egal in welcher Größenordnung sie angewendet werden. Und diese Skaleninvarianz ist wiederum nur eine andere Form der Selbstähnlichkeit von Fraktalen. Es stellte sich schließlich heraus, dass es sich mit den Baumwollpreisen genauso verhielt wie mit unserem hypothetischen Brokkoli. Wenn wir die Diagramme der Baumwollpreise von einer Woche nehmen und sie mit ihrem Verlauf in der letzten Dekade vergleichen, sehen sie sehr ähnlich aus. Zwar ist damit noch nicht ersichtlich, welche Faktoren genau den Preis und diese Preisschwankungen beeinflussen, doch es steht fest, dass die fraktale Geometrie endlich ein Werkzeug zur Verfügung stellt, das diese Preise beschreiben kann, ohne die Hälfte der Preisschwankungen als Ausnahme einstufen zu müssen. So wird es möglich, präzisere Aussagen über Preisentwicklung und Investitionsmöglichkeiten zu treffen. Blink Nummer 7. Mit Fraktalen können wir Märkte über flexible Zeitspannen hinweg beobachten. Das mit der Zeit ist so eine Sache. Während die halbe Stunde bei der Rückenmassage nur gefühlte 5 Minuten dauert, empfinden wir die 30 Minuten beim Zahnarzt im Wartezimmer als halbe Ewigkeit. Minuten und Sekunden sind nicht immer das geeignete Mittel, um die Dauer eines Ereignisses zu beschreiben. Das gilt in gewissem Sinne auch für die Märkte. Dadurch, dass wir Berichte über Preisentwicklungen meist in die gleichen, nach Stunden und Tagen eingeteilten Diagramme zwängen, gehen viele Informationen verloren. An einigen Tagen verändern sich bestimmte Preise kaum, wohingegen sie an anderen Achterbahn zu fahren scheinen. Bei so unregelmäßig verteilten Daten fällt es also nicht leicht, Muster zu erkennen. Hier kann es helfen, Minuten und Stunden einmal außer Acht zu lassen und eine andere Zeitrechnung zu verwenden. Bei der sogenannten Handelszeit werden Preisschwankungen als Orientierung für ein Zeitintervall benutzt. Dabei zählt niemand mit, ob seit der letzten Schwankung 10 Sekunden oder 10 Stunden vergangen sind. Ein turbulenter Tag mit starken Schwankungen kann auf diese Weise mehr Informationen liefern als eine ganze Woche ohne Veränderungen. Zwar wird dadurch unser sonst lineares Zeitverständnis in der Darstellung verzerrt, aber dafür erhalten wir einen klareren Blick auf die Preisschwankungen selbst. Ein Tag der Handelszeit kann somit in unserer Zeitmessung 1 und 6 Tage dauern. Das mag anfangs etwas verwirrend klingen, doch beim Betrachten der so gewonnenen Daten wird klar, dass sie um einiges einfacher zu verstehen und zu analysieren sind als die Daten, die in Echtzeit erhoben werden. Außerdem eignen sich solche Daten gut für eine Analyse durch die fraktale Geometrie, da sie durch ihre selbstähnliche Struktur von allen Größenmaßstäben unabhängig sind. Dabei ist es egal, ob die Preisschwankungen einer Stunde, einer Woche oder eines Jahres untersucht werden, sobald die Daten so aufbereitet werden, dass sie nicht durch unsere eigene Stechuhr verzerrt werden, können wir sie in jeder Größenordnung analysieren. Blink Nummer 8. Einige Firmen verwenden heute schon Fraktale für ihre finanziellen Analysen. Theoretisch können also viele Phänomene der Märkte mit der fraktalen Geometrie besser beschrieben und analysiert werden als mit der klassischen Finanztheorie, die auf Bachelier's Modell des Zufalls beruht. Andererseits gibt es bis heute keine allgemein anerkannte Wirtschaftstheorie, die auf fraktaler Mathematik basiert. Doch einigen Firmen scheint das zweitrangig zu sein. Sie fingen einfach ohne theoretischen Überbau damit an, fraktale Modelle für ihre Analysen zu verwenden. Ein Beispiel dafür ist der Finanzdienstleister Oanda. Auf seiner Website können Währungen getauscht und gehandelt werden und es werden Informationen über Wertpapierhandel zur Verfügung gestellt. Auf seiner Plattform hat Oanda ein umfangreiches Experiment gestartet. Alle Daten, die Klick für Klick erzeugt werden, stellt der Anbieter in Echtzeit dar und wertet sie mit Hilfe fraktaler Mathematik aus. Dazu wird die komplexe Methode der multifraktalen Analyse verwendet. Sie ist in der Lage, unterschiedliche Arten von Investoren und unregelmäßig verteilte Preisschwankungen in ihre Ergebnisse mit einzubeziehen und daraus neue, zuverlässige Anlagetipps zu generieren. Auch Capital Fund Management, Frankreichs größter Hedgefonds, benutzt mittlerweile fraktale Analysen für seine Anlagestrategien. Sie vertrauen zwar nicht ihre komplette Strategie der fraktalen Geometrie an, doch sie verwenden verschiedene multifraktale Analysen, um Risikokontrolle und Preisgestaltung zu berechnen. Damit schafften sie es 2002, an der Börse einen Gewinn von 28,1% zu erwirtschaften. Und das, obwohl der gesamte Markt um über ein Drittel gefallen war. Die Chancen stehen gut, dass sich in Zukunft noch weitere Firmen dazu entscheiden werden, die Vorteile der fraktalen Geometrie für ihre finanziellen Analysen zu nutzen. Doch wäre es auch von Vorteil, wenn wirtschaftswissenschaftliche Einrichtungen und Universitäten nachziehen und einen theoretischen Rahmen entwickeln würden, der diese mathematischen Fakten berücksichtigt, um uns so dabei zu helfen, die Finanzmärkte und ihr Verhalten noch besser zu verstehen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Fraktale und Finanzen von Benoit B. Mandelbrot und Richard Hudson angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Seit Jahrzehnten halten viele Finanzexperten an klassischen Theorien fest, obwohl einige Mechanismen und Fakten damit nicht ausreichend erklärbar sind. Die fraktale Geometrie bringt die nötigen Eigenschaften mit, um bisher unerklärliche Daten zu strukturieren und so das Verhalten der Finanzmärkte besser vorhersehen zu können. Was du konkret umsetzen kannst: Sei differenziert. Orientiere dich bei der Analyse von Anlagen und Preisschwankungen nicht rein an althergebrachten Wirtschaftstheorien, sondern beziehe verschiedene Variablen und eine andere Art der Zeitrechnung mit ein. Überlasse nichts dem Zufall. Bewerte Ereignisse nicht nur anhand abstrakter Wahrscheinlichkeitsberechnungen, sondern vor dem Hintergrund aktueller Trends auf dem Weltmarkt.